ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ernst Pieper, herzlich willkommen in SWR 1 Leute.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Als Historiker beschäftigen Sie sich vor allem mit dem Nationalsozialismus und der deutschen Erinnerungskultur. Die Befreiung des KZ Auschwitz, die jährt sich zum 80. Mal. Wenn Sie das in Bildern beschreiben, was damals am 27. Januar 1945 dort passierte, wie sieht das aus?
Es gibt ja einige Beschreibungen von den Menschen, die dort noch waren, was auch damit zusammenhängt, dass eben nicht immer alles nach dem Plan der SS gelaufen ist. Es waren ja noch etwa 5000 Menschen auf dem Lagergelände, weil die das auch nicht mehr geschafft haben, die alle noch zu ermorden, sondern dann doch eben lieber geflohen sind. Und das ist ja auch ein sehr weitläufiges Gelände gewesen. Und ja, dann kamen die ersten sowjetischen Soldaten. Und irgendwann wurde dann relativ rasch klar, dass das jetzt also die Befreier sind. Und dann war natürlich die Freude groß. Die Menschen, die noch in der Lage waren, überhaupt sich irgendwie auf zwei Beinen zu bewegen, sind dann also nach draußen gekommen und haben also erst nochmal überprüft, ob das jetzt auch wirklich wahr ist, was sich dann sehr schnell bewahrheitet hat. Dann kamen auch relativ rasch eine ganze Menge Soldaten und die Sowjetunion hat ja dann das ganze Gelände binnen wenigen Tagen für doch etwa 4 Wochen dann in Beschlag genommen und die haben dort auch ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet und Lazarette und es kamen Kameraleute und Journalisten und Ärzte und die waren gut vorbereitet darauf und wussten, dass das für ihre politische Propaganda natürlich eine enorme Bedeutung hat.
Ja, man kann sich das in Zahlen, glaube ich, gar nicht vorstellen. Mehr als 1 Million Menschen wurden in dem Vernichtungslager ermordet. Und jetzt heute, 80 Jahre später, wie ist da Ihr Eindruck als Historiker? Wollen wir daran erinnert werden?
Diese Frage kann man, glaube ich, sehr leicht mit Ja beantworten. Das sieht man ja schon daran, dass die Zahl der Besucher immer noch weiter wächst. Also in dem letzten Jahr vor Corona waren es fast 2,5 Millionen, die da hingegangen sind. Die Zahl ist jetzt noch nicht wieder ganz erreicht. Aber wenn Sie auch sich anschauen, was alles passiert, es hat wieder einen Spielfilm gegeben, The Zone of Interest, das ist die das Theaterstück von Peter Weiß, die Ermittlung ist neu verfilmt worden. Es erscheinen Bücher noch und nöcher. Das Interesse ist riesengroß. Also ja, natürlich wollen wir daran erinnert werden.
Sie machen das auch als Historiker und haben für die Bundeszentrale für politische Bildung einen besonderen Zugang zum Thema Auschwitz gefunden. Erscheint jetzt erst im Frühjahr, aber vielleicht können Sie schon mal sagen, wie Sie das Thema angegangen sind.
Es gibt ein kleines Büchlein in der schönen Reihe Beck Wissen von Sibylle Steinbacher, die ja den einzigen deutschen Lehrstuhl für Holocaust-Geschichte hat. Und dort steht eine umfassende Monographie über Auschwitz fehlt bis heute. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich ein guter Anlass, diese Monographie mal anzugehen. Es ist mir dann auch schnell klar geworden, warum es die bis heute nicht gibt.
Monographie bedeutet?
Monographie ist etwas anderes als eine Biografie. Also es ist keine Lebensbeschreibung, sondern eine umfassende Beschreibung eines Themas. Nicht? Also Mono, im Gegensatz zu Stereo oder so, geht es um eine Sache nur. Es ist aber eben so, wenn man diese Monographie schreiben möchte, muss man sich mit ganz unterschiedlichen historiografischen Diskursen auseinandersetzen. Zum Beispiel mit der Frage der anderen nationalsozialistischen Massenverbrechen, mit der Zusammenarbeit zwischen SS und Rüstungsindustrie, mit der Eroberung von Lebensraum im Osten und was weiß ich nicht alles. Und natürlich auch dem zugrunde liegenden Antisemitismus, der ja die ideologische Basis für diese Idee, dass man die Juden ausrotten muss, gebildet hat. Und also es war eine sehr lang anstrengende Arbeit, die mir aber doch am Ende als sehr befriedigend empfunden habe.
Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Wenn Sie heute in den Ort Auschwitz kommen, was finden Sie denn da vor?
Also, da müssen wir noch mal ganz kurz klarstellen, wovon wir sprechen. Es gibt eine Stadt, die heißt Oswiecim. Gleich nebenan ist das Stammlager des Konzentrationslagers Auschwitz. Ein paar Kilometer entfernt ist das Vernichtungslager Birkenau. Und nochmal 6 Kilometer auf der anderen Seite, östlich von Oswiecim, ist Monowitz, wo die ganzen Fabrikationsanlagen der Rüstungsbetriebe gewesen sind. Wobei man sich bewusst machen muss, auch der Name Auschwitz hat eine sehr lange Tradition. Das gab ja dort auch, gehörte ja lang auch zum Habsburgerreich. Also der österreichische Kaiser war auch Herzog von Auschwitz unter anderem. Ich nehme an, Ihre Frage zielt nicht auf die Stadt, die auch sehr besuchenswert ist.
Ja, Sie haben es dann in Karten auch dargestellt. Es sollte das größte landwirtschaftliche Vorzeigeunternehmen werden. Wie ist es heute, wenn Sie an diesen Ort kommen?
Sie haben ganz recht. Also durch diesen Kinofilm haben inzwischen viele Leute etwas von der Zone of Interest gehört, dem Interessengebiet der SS. Da gab es eine ganze Reihe von landwirtschaftlichen Betrieben, von denen ist nicht mehr viel zu sehen. Das Stammlager ist erhalten geblieben. In Birkenau ist nicht alles erhalten geblieben. Also ein Teil der Baracken sind abgebrannt oder sind auch abgetragen worden nach dem Kriegsende, weil die Leute gesagt haben, dieses Material können wir doch brauchen. Aber das Gelände ist in einem, würde ich sagen, guten Zustand. Es gibt ja auch eine große Restaurationswerkstatt, die sich um die Erhaltung dieser ganzen Dinge sehr bemüht. Während in Monowitz, da gibt es nichts mehr zu sehen. Also die Kautschukfabrik ist inzwischen ein polnischer Betrieb, größte in Europa sogar, aber von dem ganzen Lager da ist gar nichts mehr da. Da gibt es nur noch ein Denkmal. Und heute ist es eigentlich so, dass man den stärksten Eindruck des ganzen Geschehens hat, wenn man nach Birkenau kommt, was ja auch ein wirklich sehr weitläufiges Gelände ist, insbesondere, also ich war zuletzt im Januar da, wenn es also kalt und regnerisch ist, dann kann man sich ganz gut so in die Stimmung ein bisschen hineinversetzen, wie sie damals geherrscht hat, als diese Häftlinge da eben zugange waren und auch diese ganzen verschlammten Wege jeden Tag mit ihren schrecklichen Holzpantinen zurücklegen mussten. Ja. Während das Stammlager ist doch mehr wie ein Museum eigentlich inzwischen.
Heute ist Auschwitz das Symbol für die Brutalität und den Vernichtungswahn der Nazis. Die Nazis wollten ja wegen des Vorrückens der Roten Armee Spuren beseitigen. Sie haben das eben schon mal angedeutet. Es gab vorher die Hungermärsche, aber es waren dann eben doch 5000 Häftlinge noch vor Ort. Wie sah das aus?
Also ganz generell war das alleroberste Prinzip überhaupt, dass die ganze Judenvernichtung sozusagen keinerlei Spuren hinterlassen soll. Also die eigentlichen Vernichtungslager, also in Sobibor, Belzec, Treblinka, sind ja auch schon 1943 wieder eingeebnet worden. Man hat dort zur Tarnung Wäldchen angelegt und andere merkwürdige Dinge gemacht. Und man hat auch in Auschwitz-Birkenau schon im Herbst 1944, Sie müssen ja bedenken, das ist ja sehr weit östlich gelegen, nicht? Also etwa 60 Kilometer westlich von Krakau, hat man schon im Herbst 1944 angefangen, das Lager zu evakuieren und die Häftlinge in weiter westlich gelegene Lager zu überführen, nach Großrosen zum Beispiel. Es wurden periodisch auch immer die Unterlagen vernichtet und man hat dann am Schluss, als es klar war, die Rote Armee ist nicht mehr weit weg, hat man ja auch die Vergasungen beendet, als die Krematorien abgebaut hat, dann waren witzigerweise zum Teil auch diese Einrichtungen noch in weiter westlich gelegene Lager transportiert, um dort noch Menschen umzubringen. Man hat dann Krematorien gesprengt, hat dann eben die meisten auf den Todesmarsch geschickt. Eigentlich war die Idee eben, dass die SS dann am Ende, die noch da sind, eben ermorden soll, aber das ist dann nicht mehr passiert. Diese ganze Idee, den Holocaust völlig zu verheimlichen, ist natürlich deswegen vollkommen zum Scheitern verurteilt gewesen. Man muss ja immer sehen, etwa 3 Millionen Menschen sind vergast worden, überwiegend Kohlenmonoxid, aber auch Zyklon B, und etwa 3 Millionen sind in der Sowjetunion eben erschossen worden in Massenerschießungen, und man hat dann noch hektisch versucht, diese ganzen Leichen wieder auszugraben und zu verbrennen. Das hat natürlich alles nicht wirklich funktioniert. Also eigentlich hat die Welt über den Holocaust ohnehin Bescheid gewusst.
Sie haben sich intensiv mit der Erinnerungskultur beschäftigt, jetzt 80 Jahre Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Was war für Sie der Anlass, sich nochmal so intensiv jetzt mit einer Monographie auseinanderzusetzen?
Also jetzt konkreter Anlass für dieses Projekt war tatsächlich eben im Hinblick auf diesen 80. Jahrestag der Befreiung, der, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat, weil er nach menschlichem Ermessen der letzte runde Jahrestag ist, wo noch Überlebende kommen werden. Also zum 90. Jahrestag wird mit großer Wahrscheinlichkeit niemand mehr kommen können, weil auch irgendwann eben das menschliche Leben zu Ende ist.
Ich nehme an, Sie haben auch Zeitzeugen natürlich getroffen und befragt.
Nein.
Warum nicht?
Also ja, ich weiß gar nicht, wer noch lebt, der in Auschwitz war. Also Margot Friedländer war ja in Theresienstadt. Man kann Zeitzeugen kann man auch anders befragen, indem man ihre Bücher liest. Mhm. Nicht? Also ich habe natürlich sehr viele Berichte, also bestimmt 100 gelesen, aber diese Leute leben alle nicht mehr. Ich habe sie auch, Ruth Elias habe ich gut gekannt zum Beispiel, auch andere, aber nein, also Gespräche habe ich jetzt keine geführt, sondern wirklich sehr eindrucksvolle Aufzeichnungen von Salmin Gradovsky, die jetzt ediert worden sind vor kurzer Zeit. Der hat gar nicht überlebt, der war 1945 schon tot. Also sozusagen der Historiker ist ja, hat eine ganz andere Arbeit. Der spricht nicht unbedingt so furchtbar viel mit Zeitzeugen.
Dennoch kommen die Menschen ja bei Ihnen vor. Ich erinnere mich da an Otto Küsel, der auch anderen geholfen hatte.
Ja.
Und das haben Sie dann eben auch recherchiert und auch nochmal extra zusammengefasst.
Über den es jetzt eine großartige Biografie gibt, die gerade erschienen ist vor einigen Wochen. Ein ganz tolles Buch, nicht? Der Häftling Nummer 2. Weil Höss für den Betrieb des Stammlagers, das war ja am Anfang ein Lager für polnische Häftlinge, hat er gesagt, wir brauchen 30 Kapos, Deutsche, nicht? Er hat also dann 30 sogenannte Berufsverbrecher aus Sachsenhausen sich liefern lassen. Und der zweite von diesen 30 war eben Otto Küsel, der eben ein großer Held geworden ist. Der hat also sofort, also er kam polnisch gelernt, um mit den Leuten reden zu können und hat ganz viele Polen wirklich gerettet, auch sehr prominente, zum Beispiel den späteren Ministerpräsidenten Sierankiewicz, in denen er ihnen eben Arbeiten zugewiesen hat, wo er wusste, da sind die Überlebenschancen einigermaßen gut. Der polnische Staat hat ihm auch nach Kriegsende dann die Staatsbürgerschaft ehrenhalber angeboten, aus Dankbarkeit. Solche Leute hat es auch gegeben. Und selbstverständlich, also wenn Sie darauf hinaus wollen, auch Historiker lassen heute in ihren Büchern immer auch die Betroffenen zu Wort kommen, nicht? Wenn Sie Friedländer Jahre der Vernichtung lesen, dann legt großen Wert darauf, auf sogenannte Ego-Dokumente, die dort zum Sprechen zu bringen. Aber dazu muss man die Menschen, ich meine, auch Otto Küsel habe ich nicht kennengelernt, der ist auch schon seit Jahrzehnten tot.
Na klar, aber wie wichtig sind Ihnen die einzelnen Schicksale im Vergleich dazu? Sie schildern einmal die Gesamtsituation, den Aufbau des Lagers, aber natürlich dann auch die Menschen.
Selbstverständlich. Und im Moment lese ich gerade das Buch von Josef Debreceni, Kaltes Krematorium, was ja auch sehr, sehr eindrucksvoll ist. Auch ein Mann, der schon vor 50 Jahren gestorben ist. Die haben eine ganz entscheidende Funktion. Die besteht nicht darin, uns zu erzählen, wie es wirklich gewesen ist. Das wissen die oft gar nicht so genau. Debreceni spricht auch von 3 Millionen Toten schon im April 44, was ungefähr das Sechsfache des Realen ist. Ihre Funktion ist eine ganz andere. Gerade bei Auschwitz sind sie sehr wichtig, glaube ich, aus folgendem Grund. Das, was dort passiert ist, ist so aberwitzig und unvorstellbar, dass die Menschen, die es selber erlitten haben und davon sprechen, die helfen uns sehr zu begreifen, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Das ist meines Erachtens ihre ganz wichtige Funktion. Und die bleibt auch, wenn sie irgendwann einmal alle nicht mehr am Leben sein werden. Es gibt Bücher, es gibt Zehntausende von Videointerviews und anderes mehr. Also die bleiben in dieser Funktion auch wichtig, um das Unbegreifbare sozusagen sich besser vorstellen zu können.
Wir sprechen über die Erinnerungskultur der Deutschen. Welchen Eindruck haben Sie? Sie haben eben gesagt, ja, die Deutschen wollen davon hören. Trotzdem hat man den Eindruck, mit einer Kranzniederlegung ist es getan. Was glauben Sie?
Nein, also dem würde ich doch eigentlich wirklich widersprechen wollen. Die Kränze sind das Unwichtigste, nicht? Die sind für die großen Feierstunden. Und das ist ja auch zum Beispiel ganz klar, nicht? Es gibt das Mahnmal oder das Denkmal für die ermordeten Juden Europas mitten in Berlin. Da werden nie irgendwelche Kränze niedergelegt. Die werden allenfalls im Grunewald niedergelegt. Und es gibt doch sehr viele Beispiele, die ich wirklich sehr gut finde. Zum Beispiel das Volkswagenwerk sieht sich ja hier ganz besonders in der Verantwortung. Nicht? Die schicken jedes Jahr ihre Auszubildenden hin, und zwar nicht um einen Kranz niederzulegen, sondern für 14 Tage tauchen die da ein, nicht? Teiligen sich auch an den Arbeiten, reparieren Zäune oder machen irgendwelche anderen Dinge. Und das ist schon seit Jahrzehnten so, und die sind ja auch bei der internationalen Jugendbegegnungsstätte engagiert, Und es ist im Übrigen so, dass ja nur etwa 4% dieser über 2 Millionen Besucher kommen aus Deutschland. Das Interesse ist auch in anderen, große Besuchergruppen kommen natürlich immer aus Polen, das ist ja ganz klar. Das Interesse ist sehr groß. Es gibt viele sehr sinnvolle Begegnungsprogramme, nicht, wo sich deutsche und israelische Schulklassen begegnet und vieles andere mehr. Also ich würde mich immer sehr dagegen wehren, das so abzutun, als ob das irgendwie alles nur so äußerliche Perlifanz ist, wo irgendwelchen Formalien, sondern es gibt unendlich viele auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich um Bildungsprogramme bemühen. Oder wir zum Beispiel, bin seit 30 Jahren im Vorstand von Gegen Vergessen für Demokratie. Wir sind ja da auch sehr engagiert in diesen Zusammenhängen. Da geschieht sehr viel Nützliches. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Es gibt keine familiengeschichtlichen Anknüpfungspunkte mehr. Also meine Kinder zum Beispiel, also die haben ihre Großeltern gar nicht kennengelernt und ihre Eltern sind nach dem Krieg geboren. Und wir haben heute auch Schulklassen, wo vielleicht ein Drittel der Schüler einen Migrationshintergrund hat. Also wir müssen heute mit diesen ganzen Stoffen ganz anders umgehen, aber das Bemühen ist da. Und zum Beispiel die inzwischen nicht mehr ganz so neue Gestaltung des KZ Dachau, wo ja die meisten deutschen Schulklassen hinfahren, finde ich hervorragend gemacht. Diese Reduzierung wirklich auf das Gebäude und das Schicksal der Leute sprechen zu lassen, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich wehre mich immer gegen diesen Pessimismus, mit dem man da oft konfrontiert ist.
Ich muss Ihnen jetzt mit der anderen Seite als Journalistin natürlich wiederkommen, denn trotzdem müssen Jüdinnen und Juden heutzutage in Deutschland wieder Angst haben. Also was kann helfen, um diese...
Das ist aber ein anderes Thema, das hängt jetzt nicht mit mangelnder Erinnerung an Auschwitz zusammen. Also diesen Zusammenhang müsste ich dann doch vehement dementieren. Das hat völlig andere Gründe. Also das hängt vor allem mit der Hamas zusammen und ihrem Terrorangriff. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so. Das ist also in Frankreich zum Beispiel noch viel schlimmer und in anderen Ländern. Also der Antisemitismus ist ja auch keine deutsche Erfindung. Das ist ein weltweites Phänomen. Und würde mal sagen, wie gesagt, bei uns wird sehr viel getan. Also deutsche Polizisten machen tausende von Überstunden, um jüdische Einrichtungen wirkungsvoll zu schützen und auch Kundgebung und anderes mehr. Natürlich haben wir auch eine rechtsextreme Partei, die eine gewisse Rolle spielt, aber das ist auch nicht deutsch-exklusiv.
Und dennoch stellt sich die Frage, kann Erinnerungskultur einen Anteil daran leisten, um dem Antisemitismus eben vorzubeugen?
Nein, ich glaube, da braucht es andere Initiativen. Es gibt zum Beispiel dieses wunderbare junge Paar, die dieses Buch über den Trialog geschrieben haben, nicht? Eine junge Palästinenserin und ein junger Israeli, die zusammen in die Schulklassen gehen und dort Gesprächsangebote machen, nicht? Also das sozusagen, also da, aber die politischen Bildungsträger müssen da geht es jetzt weniger um Grenzen niederlegen oder darüber zu reden, wie schrecklich das damals alles gewesen ist. Es geht darum, wie man sich heute begegnet, nicht? Also Toleranztraining, Meinungsvielfalt, den anderen respektieren und all diese ganzen Dinge, also Gegen Vergessen hat zum Beispiel vor einem Jahr einen jungen Mann, der als 7-Jähriger das entsetzliche Brandanschlag in Mölln überlebt hat, nicht? Sind mehrere Verwandte umgekommen. Der ist heute auch in Schulen unterwegs, um gegen Antisemitismus und auch gegen Islamfeindlichkeit gleichermaßen aufzuklären. Das sind alles Dinge, die sind noch viel wichtiger als die Grenze.
Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Nationalsozialismus und so ausführlich jetzt über Auschwitz zu forschen und zu schreiben. Was war da für Sie die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war eigentlich, weil das ja schon ein Anspruch ist, nicht sozusagen ein weiteres Auschwitzbuch, tatsächlich wirklich alle Aspekte angemessen zu berücksichtigen. Also zum Beispiel, ich bin ja nun auch derjenige, der 1986, 87 den Historikerstreit damals herausgegeben hat. Da ging es ja um die große Auseinandersetzung um die Singularität oder wie wir Historiker lieber sagen, die Präzedenzlosigkeit dieses Geschehens. Und diese Debatte hat dann bei vielen zu dem Missverständnis geführt, aha, man darf nichts vergleichen, weil es ja einzigartig ist, das ist natürlich völliger Blödsinn, man kann alles vergleichen. Und ein Vergleich ist immer dann besonders fruchtbar natürlich, wenn die Dinge nicht zu ähnlich und auch nicht zu verschieden sind.
Aber gerade bei den Vergleichen passiert ja so viel Verletzung, wo ja, Menschen sagen, man darf es eben nicht auf eine Stufe stellen.
Das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, ich kann auch Dinge vergleichen und feststellen, sie sind extrem unterschiedlich. Nicht? Das ist eben das Missverständnis. Nicht? Es hatte lange existierte dann so das Gefühl, man darf überhaupt nicht vergleichen. Selbstverständlich kann man das tun und das geschieht ja auch seit vielen Jahren. Es gibt jetzt eben erst seit 2 Jahren überhaupt zwei große Monographien, um dieses Wort nochmal zu gebrauchen, über die nationalsozialistischen Massenverbrechen, wo eben auch die anderen, die Ermordung der russischen Kriegsgefangenen und die Euthanasie und all diese ganzen Dinge, der Sinti und Roma, und wo das alles miteinander in Beziehung gesetzt wird. Und ich bin ja Ideengeschichtler, ich habe mir dann eben auch natürlich die Mühe gemacht, sozusagen die unterschiedlichen Motivlagen, die unterschiedlichen ideologischen Grundlagen dieser Verbrechen herauszuarbeiten. Genauso habe ich mich eben auch mit den ganzen anderen Themen, nicht der Eroberung, wie gesagt, des Ostraums, die Vernichtung des polnischen Staates, und dieses sozusagen alles mal miteinander in einem Buch zu vereinen, das war schon eine große Herausforderung. Und auch, das auch mal zu erwähnen, ich habe auch ein großes Kapitel geschrieben über die juristische Verfolgung nach 1945. Nicht? Es gab ja in Polen große Auschwitz-Prozesse, die hier nicht so bekannt sind. Es gab dann den in Frankfurt, den noch mit einigen kleinen Nachfolgeprozessen. Und es gab vor allem auch, was man ist noch viel weniger bekannt in der größeren Öffentlichkeit, auch die Alliierten. Die Westalliierten haben ja auf dem Boden der späteren Bundesrepublik eine Fülle von Prozessen geführt. Dieses alles auch mal in die Zusammenschau zu bringen, dann habe ich ein Kapitel Zeugnisse, wo ich die wichtigsten Memoirenliteratur vorgestellt habe, und das habe ich eben alles so in einen Zusammenhang gebracht. Ja, ich hoffe, es ist gelungen.
Ja, es ist sehr umfangreich. Also ich musste dann staunen, von der Blockführerstube bis zum Zwinger für Diensthunde, wie Sie wirklich auch alles abbilden, dann auf den Karten. Warum treibt Sie das einfach auch so um, wo Sie sagen, so vieles ist eben nicht bekannt von den Prozessen der Alliierten und so weiter. Warum haben Sie so eine Leidenschaft entwickelt, darüber aufzuklären?
Das ist mir sozusagen vielleicht nicht gerade in die Wiege gelegt worden, aber schon in meiner Kindheit, die war sehr geprägt. Also durch mein Elternhaus auch, nicht? 1965 wurde die Gedenkstätte in Dachau eröffnet, und meine Eltern sind da mit mir hingefahren, weil sie gesagt haben, ein Kind, was in diesem Land aufwächst, sollte über diese Sachen Bescheid wissen. Dann habe ich auch als ganz junger Mann, das war, wie ich inzwischen weiß, der letzte öffentliche Auftritt von Fritz Bauer, hat einen Vortrag in München gehalten.
Der für den Frankfurter Prozess steht?
Ja, über das Widerstandsrecht. Das war ja sein ganz großes Thema, die Rehabilitation des Widerstandsrechts. Dann ist im Verlag meines Vaters Wohin treibt die Bundesrepublik von Karl Jaspers erschienen. Das war bei uns wochenlang natürlich Tagesgespräch. Dann gab es eben von Peter Weiß die Ermittlung. Ich war damals noch zu jung, um ins Theater zu gehen, aber ich habe das Hörspiel gehört damals. Das sind alles Dinge, die mich sehr beeindruckt haben und die mir auch, die sozusagen da ein Interesse gelegt haben.
Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Sie haben die Auseinandersetzungen darüber, wie mit der Erinnerung umgegangen werden soll, gerade eben auch angesprochen. Also dieses Vergleichen, ob man den Holocaust mit anderen Verbrechen vergleichen dürfe oder nicht. Sie sagen ganz klar, ja, man darf. Warum sind Sie sich da so sicher?
Ich würde sagen, also jeder kann vergleichen, was er vergleichen möchte. Nicht? Also Sie können auch die Bananenproduktion in Peru mit der Aufstieg der NSDAP vergleichen. Da wird nicht viel dabei herauskommen. Nicht? In beiden Fällen ist es vielleicht wachsende Zahlen, aber es gibt keinen Vergleichsgegenstand. Wenn man überhaupt, ich glaube, es ist sogar auch notwendig, um die Unterschiede zu begreifen. Ich meine, wir haben ja eine große Herausforderung, das Stichwort ist noch nicht gefallen, durch die Postkolonialisten, nicht, die ja sozusagen das einebnen wollen in so einen unendlichen Strom der Gewaltgeschichte. Nicht? Da sind wir deutschen Historiker natürlich sehr vehement dagegen. Aber da muss man überhaupt erst mal begreifen, was die miteinander gleichsetzen wollen, um dann zu sagen, nein, es gibt aber bedeutende Unterschiede.
Viele haben sicherlich noch im Kopf, als Alexander Gauland von der Herrschaft der Nationalsozialisten von einem Vogelschiss in 1000 Jahren deutscher Geschichte sprach. Später versuchte die Partei, das Zitat dann zu relativieren.
Ja, er hat sich sogar entschuldigt. Hat im Bundestag, hat mich schon so oft entschuldigt, es wird noch nicht zur Kenntnis genommen. Ne?
Für Sie okay, dieser Vergleich?
Also, da möchte ich zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, Gauland wollte damit sagen, die deutsche Geschichte besteht nicht nur aus den Jahren zwischen 1933 und 1945, da insoweit hat er recht. Er wollte zum Zweiten sagen, das war ein sehr unbedeutender Abschnitt der deutschen Geschichte. Das ist natürlich absoluter Unsinn, das hat er inzwischen, glaube ich, auch begriffen. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ich finde diese Gauland-Rede in anderer Hinsicht viel interessanter, als immer nur über den Vogelschiss zu reden. Er hat ja dann gesagt, wir brauchen auch sozusagen, also wir müssen auch die positiven Traditionen betonen. Das ist im Übrigen auch inzwischen Regierungspolitik. Es gibt ja jetzt diese Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte. Selbstverständlich gibt es auch in Deutschland demokratische Traditionen, die länger vor 1945 zurückreichen. Allerdings gibt es die. Und dann hat Gauland gesagt, wir müssen auch die, sozusagen das Positive aus der deutschen Geschichte hervorheben. Und dann kommt eine Reihe von Namen, Bismarck und wie sie alle heißen. Und was sehr auffällig ist, nicht ein einziger Demokrat ist dabei. Nicht? Also mit Demokraten hat das einfach nicht. Man hätte sich ja mal an Rathenau oder Ebert oder Adenauer oder Willy Brandt, nicht? Das ist alles außen vor. Nicht? Also es sind alles undemokratische oder vordemokratische Figuren, die er zur deutschen Nationalgeschichte zählen möchte. Und das ist eben das Geschichtsbild eines AfD-Ideologen.
Also wäre das auch noch interessanter gewesen, aber dieser Vergleich ist eben etwas, die Vergleiche, die lösen dann oft so politische Erdbeben aus. Ja. Es war auch damals bei Martin Walser, als er von der Moralkeule Auschwitz sprach, als er den Friedenspreis bekam und der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, bei ihm und anderen löste das natürlich große Bestürzung aus. Wie sehen Sie diesen Vergleich?
Das ist auch, wenn ich zu Herrn Gauland noch einen Satz sagen darf, genau die Methode der AfD. Es wird immer sozusagen auf die Kacke gehauen. Und dann sagt er, ach naja, so hatte ich es doch gar nicht gemeint und Sie haben mich missverstanden. Das ist ein Muster, was wir jeden Tag erleben. Ja, also die Rede von Herrn Walser ist Gott sei Dank inzwischen vergessen. War wahrscheinlich das ziemlich Blödsinnigste, was er jemals von sich gegeben hat. Das hat er aber, das hat er auch später dann eingesehen.
Ja, Grubis und Walser haben dann nochmal miteinander geredet und da hieß es dann auch, ja, ich bin falsch interpretiert worden.
Ja, er ist, glaube ich, nicht falsch interpretiert worden, aber er hat dann auch, ja, Frau Lovenberg, die ja damals noch bei der FAZ war, hat ja mal ein längeres Interview mit ihm und da hat er dann doch zugegeben, dass er da ziemlich einen Mist erzählt hat.
Filme wie Schindlers Liste oder The Zone of Interest, in dem es um den KZ-Kommandanten Rudolf Höss und dessen Frau Hedwig Höss geht, erreichen Millionen von Menschen. Ernst Pieper, Sie haben den Film eben auch angesprochen bei uns in SWRs Leute. Kann Film das schaffen, was Lehrbücher nicht schaffen?
Es gibt noch einen dritten Film, ja, Das Leben ist schön, den man in diese Reihe stellen könnte. Und was mich so fasziniert, diese drei Filme sind ja extrem unterschiedlich in jeder Hinsicht. Trotzdem wurden sie in Hollywood alle auf die gleiche Art und Weise abgefeiert, was mich schon ein bisschen skeptisch werden lässt, ob da wirklich die Leute sich so viel, eigentlich nur mit der Größe der Produktion oder in Amerika, oder ob sie wirklich sich klar gemacht haben, was für eine Geschichte dort wie erzählt worden ist.
Was meinen Sie mit abgefeiert?
Naja, mit Oscar und so weiter und großartig. Und es gibt ja sogar einen deutschen Medienunternehmer, der sagt, Zone of Interest sei der beste Holocaust-Film aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob er noch andere gesehen hat. Ich fand ihn ziemlich langweilig. Und was war jetzt nochmal Ihre Frage?
Die Frage ist, ob Film das schaffen kann, was ein Lehrbuch nicht schaffen kann. Wenn Millionen Menschen eben hingehen und wie Sie sagen, es wird in Hollywood vielleicht groß gefeiert, dann bekommt es auch große Aufmerksamkeit.
Ja, also ich würde sagen, Filme können selbstverständlich sehr gut bestimmte Dinge darstellen. Ich fand zum Beispiel den Film über Hilde Koppi absolut großartig. In jeder Hinsicht, meines Erachtens ein Meisterwerk.
Hat er eben so viele Menschen erreicht?
Das weiß ich nicht. Aber er war jedenfalls in Deutschland lange in den Kinos. Und wenn man den Alltag in diesem im Dritten Reich begreifen will, das hat der Dresden wirklich unglaublich gut. Oder auch der letzte Film über den Prozess gegen die Schwester Scholl. Nicht? Also man kann das erreichen mit Filmen. Ich würde mal sagen, Zone of Interest hat sehr wenig dazu beigetragen. Ich war am Erstaufführungstag, da war so eine Podiumsdiskussion, hat ein Filmwissenschaftler gesagt, das ist ein filmhistorisch sehr interessanter Film, ob er auch für Zuschauer geeignet ist, da wäre er sich nicht so sicher. Und hat man natürlich in jeder Kritik, die Leute wollen ja einmal gebildet sein, nicht? Haben Sie was von der Banalität des Bösen erzählt, was ja ein Topos ist.
Der Zitat von Hannah Arendt.
Was in der Geschichtswissenschaft völlig abgelehnt wird. Also wir wissen nicht, was das sein soll, die Banalität des Bösen. Also wie gesagt, ich fand ihn ziemlich langweilig und ich glaube auch, dass die Leute gar nicht so wirklich klar war, was sie eigentlich gesehen haben, nicht? Weil zum Beispiel dann war der Höss plötzlich weg. Aber warum? Ja, und dann kam er plötzlich wieder. Aber wieso? Nicht? Ja. Das ist ja alles nicht erklärt worden. Ja.
Sie schreiben das in Ihrer Monographie.
Ja. Und dann kam er im Mai 44 wieder zurück, weil dann hieß es eben, wir müssen jetzt in ganz wenigen Wochen 800.000 Ungarn umbringen, ungarische Juden umbringen. Und da haben alle gesagt, das kann nur der Höss. Nicht? Das ist einfach der beste Organisator für diese Dinge. Aber das erfährt man ja in dem Film alles nicht. Ne? Und ich habe auch in meinem Buch, ich habe auf den Film ein bisschen geantwortet. Ich habe ja eine etwas längere Passage über die Persönlichkeit von Rudolf Höss eingebaut, weil die meines Erachtens in dem Film völlig verzeichnet worden ist.
Ja, aber Sie bezeichnen ihn mehr oder minder als Streber in seiner Art.
Auch, ja. Also es war eben das, er sagt ja auch, Hitlers Befehle sind heilig, nicht? Also er hat das nicht hinterfragt. Und er hat ja sich eigentlich gesagt, wenn diese Juden, wenn die gut mitmachen bei ihrer Vernichtung, dann klappt das schon alles und dann ist das für alle am besten, nicht? Und ich gebe mir doch immer so große Mühe, dass es da in den Baracken ordentlich zugeht, aber die sind so unordentlich. Und wenn dann der Himmler irgendwie am Mittwoch was anderes wollte, wie am Dienstag, dann hatte er wieder Schweißperlen auf der Stirn, weil er doch immer gelobt werden wollte. Aber er war tatsächlich ein extrem effizienter Mann, andererseits ein völliger Soziopath, nicht? Der hat ja auch dann, es gibt ja diese Interviews in Nürnberg, die der Gerichtspsychiater mit ihm geführt hat, der Gilbert, nicht? Wo er auch gesagt hat, mit Menschen konnte er eigentlich nie was anfangen, hat nie Freunde gehabt, sondern wenn, hat er eben das Gespräch mit seinen Pferden gesucht, das wird ja auch kurz gezeigt, aber eben nur gezeigt. Deswegen, und er war eben wirklich auf das Äußerste bestrebt, eben die Vorgaben zu erfüllen. Und wenn die Vorgaben hieß und es müssen jeden Tag so und so viele Menschen ermordet werden, dann hat er alles dafür getan, dass das auch geklappt hat.
Sie haben den Philosophen Karl Jaspers eben angesprochen und Ihr Vater durch den Piper Verlag, den er geleitet hat, hatte einen Bezug zu Karl Jaspers und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Sie als Kind gehabt. Wie war das damals?
Ja, also da gibt es auch sozusagen eine Prägung in der Jugendzeit. Mein Vater war ja Ausbildung gemacht als Buchhändler und da erschien damals gerade der Band 1000 der Sammlung Göschen, Karl Jaspers, zur geistigen Situation der Zeit und das hat ihn sehr beeindruckt. Und er hat dann mitten im Krieg irgendwann nach Jaspers angeschrieben und hat gesagt, wenn das mal wieder möglich sein sollte, in Deutschland ihre Bücher zu verlegen, dann würde er doch gerne der Verleger sein und das war ja sehr folgenreich. Und dann kam ja auch noch Jaspers berühmteste Schülerin, Hannah Arendt, wurde ja dann auch Piper-Autorin. Und der Jaspers ist, ich habe mich also, muss ich ganz offen sagen, mit seiner Philosophie jetzt nicht wirklich beschäftigt. Nicht mit seiner
Was war denn so prägend für Sie dann?
Diese Vorstellung, er war ja mit der Schwester des Historikers Gustav Meyer verheiratet, also mit, wie die Nazis gesagt hätten, einer Volljüdin. Wenn man sich vorstellt, dass die doch jahrelang, wenn sie abends ins Bett gegangen sind, standen immer die Zyankali-Kapseln auf den Nachttischen und wenn es geklingelt hätte, dann hätten sie die genommen. Nicht? Und Gott sei Dank hat es nie geklingelt, ja. Weil sie wussten, wenn es nachts läutet, das ist die Gestapo. Und er hat ja dann nach dem Krieg, er war ja einer der Gutachter, als es darum ging, das Lehrverbot für Heidegger. Nicht? Mhm. Das war ja sozusagen, die waren ja, hatten ja durchaus vorher freundschaftlichen Umgang
und
gehabt
Heidegger,
vor 1933.
Sich antisemitisch vielfach auch in seinen Schriften geäußert hat.
Ja. Und der dann eine große Rektoratsrede sozusagen sich sehr den Nazis an die Brust geworfen hat. Und dann als Kurt-Georg Kiesinger Bundeskanzler wurde, ist ja das Ehepaar Jaspers, hat es seine deutsche Staatsbürgerschaft zurückgegeben. Und sozusagen so, wenn jemand konsequent so einsteht für die Dinge, die ihm wichtig sind, das ist mir etwas, was mich sehr beeindruckt.
Ja, Ihr unglaubliches Wissen dabei ist zu spüren. Sie sind außerplanmäßiger Professor an der Universität in Potsdam. Wie ist das denn, diesen Anspruch, auch etwas von der Geschichte weiterzugeben an jüngere Generationen? Wie ist der Anspruch bei Ihnen? Wie wichtig ist Ihnen das?
Ja, das ergibt sich einfach so. Also ohne, dass ich das irgendwie angeregt hätte, haben alle meine Töchter, ich habe drei insgesamt, haben also Geschichte als Prüfungsfach im Abitur gewählt.
Ja, es war vielleicht irgendwie so drin.
Ja, und die Älteste schreibt jetzt gerade ihren Master am Zentrum für Antisemitismusforschung. Übrigens über ein sehr interessantes Thema, nämlich wie die grauen Wölfe mit Hilfe der sozialen Medien sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund machen. Die sind natürlich leichte Beute, weil es gibt ja genug Ausländerfeindlichkeit auch bei uns, damit die immer wieder so ein Identitätserlebnis haben.
Und das Thema Identität sicherlich anspielen.
Ja, wo sie eben so als Kanaken oder sonst irgendwie abqualifiziert werden und dann kommen welche und sagen, ihr seid großartig, ihr seid Türken, das ist was ganz Besonderes, nicht?
Ja.
Und sich damit mal auseinanderzusetzen. Sie ist auch bei einer NGO tätig, die da also auch als politischer Bildungsträger dagegen zu arbeiten versucht. Nicht? Also das sind so die Dinge, das ist, glaube ich, 100-mal wichtiger als die Grenze, die Sie vorhin erwähnt haben, obwohl natürlich, wenn man in Auschwitz im Stammlager ist, nicht da an der schwarzen Wand, wo doch viele tausend Leute erschossen worden sind, da kann man natürlich dann auch einen Kranz hinterlegen. Aber darauf kommt es heute an und meine Töchter haben mich auch alle begleitet, dass sie gehört haben, Strappi fährt wieder nach Auschwitz, wollten sie alle mitkommen. Und das war auch großartig, weil ich schreibe ja das Buch nicht für 70-Jährige, nicht, sondern für die junge Generation.
Eben weil es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung erscheint, eben eine Jugend erreichen zu wollen.
Ja.
Und unsere Zeit ist schon wieder um. Sie könnten noch stundenlang sprudeln. Vielen lieben Dank erstmal für Ihren Besuch heute Vormittag in Sven's Leute, Historiker.
Danke Ihnen für Ihr Interesse.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.